Wir haben schon heute Morgen, als wir herkamen, von denen gehört, die wieder zurück sind aus dem Urlaub, dass es genauso war, wie der Wetterbericht sagt. In Griechenland war es wahrscheinlich anders. Portugal ist auch ziemlich heiß im Moment. Aber bei uns hier in Mitteleuropa, da sehen wir ja, ist eher die Gefahr, wenn man in gewissen Regionen ist, dass man weggeschwemmt wird. Also dieser Sommer war nicht so super doll. Wir hatten auch Urlaub gerade gehabt, aber wir sind nicht weggefahren, denn wir hatten schon Anfang des Jahres unseren Urlaub. Da waren wir für eine Woche mal in der Türkei. Und war also sehr interessant, auch so die alten Städten zu sehen, die wir in der Apostelgeschichte auch vorfinden. Konnte sich dann vorstellen, ach guck, hier ist Paulus langgelatscht, ne, auf dieser Straße. Und war also wirklich eine interessante Sache. Ja, wir hatten da einen Tagesausflug gemacht, das heißt, es waren eigentlich zwei Tage sogar, mit dem Bus, das war schon ziemlich lange, durchs Taurusgebirge durch, das zieht sich enorm hin. Und da das eine Reisegruppe war mit Leuten, fast alle aus Deutschland, hatten wir eben auch einen Reiseleiter dabei, das war ein Türke, der in Nürnberg aufgewachsen ist, der also einigermaßen Deutsch noch konnte und vor allen Dingen Fränkisch. Und der hat also bei der langen Fahrt dann immer versucht, die Leute auch ein bisschen bei Laune zu halten. Weil das ist ja doch dann dröge. Du fährst in einer Tour mit so einem ollen Bus und oh, und es zieht sich und zieht sich und Stunde um Stunde. Und so hat er ein bisschen was erzählt von der Kultur und von der Geschichte und so weiter. Und als er dann sein ganzes Pulver verschossen hat und wir waren immer noch nicht da, hat er sich überlegt, dann erzähle ich halt ein paar Witze. Und dann hat er Witze erzählt und das waren überwiegend Witze, die damit zu tun hatten, welche Probleme Türken in Deutschland haben. Und die hatten meistens irgendwas mit Sprache oder so zu tun. Ne? Irgendwie sind sie über irgendeinen Dialekt gestolpert, den sie nicht verstanden haben in Deutschland, den manche Deutsche auch nicht verstehen, aber eben andere Probleme. Und an eine Geschichte erinnere ich mich, hat er erzählt von einem Jungen, der in die Schule gegangen ist in Deutschland und die Lehrerin hat den Schülern gerade beigebracht, was ein Fragesatz ist. Und dann hat sie gefragt, gut, jetzt habe ich das erklärt, wer möchte jetzt mal einen Fragesatz bilden von euch? Und weil sein Vater ihm gerade am Tag vorher noch gesagt hat, du hier, streng dich an, ich möchte, dass mein Sohn eine gute Note hat, mach uns keine Schande, mach deinem Vater Ehre, ich setze mich so ein und arbeite so für die Familie, mach mir keine Schande, streng dich an und so weiter. So hat er sich dann gemeldet und das war eine Seltenheit und deswegen hat die Lehrerin gedacht, oh, Mehmet, ja bitte, Mehmet, sag mal, was möchtest du sagen, möchtest du einen Fragesatz bilden? Ja. Mehmet ist aufgestanden und hat dann gesagt, mein Vater hat Dönerstand. Und die Lehrerin hat ihn anguckt und hat dann gesagt, gib mal Acht, Mehmet, ich erkläre es dir jetzt nochmal persönlich, dass du es auch wirklich verstehst. Ein Fragesatz, weißt du, da liegt schon im Wort drin, dass es da um eine Frage geht. Ja, man stellt eine Frage. Wenn man es aufschreibt, macht man auch keinen Punkt dahinter, sondern ein Fragezeichen. Dann weiß jeder, ah, das ist eine Frage gewesen. Ne? Also ein Fragesatz ist eine Frage. Du musst immer dran denken, du würdest einen deiner Freunde etwas fragen. Das klingt doch dann auch schon nach einer Frage. Also das war jetzt kein Fragesatz, was du da gesagt hast. Und Mehmet hat überlegt und dann, ah, ja, ja, hat sich gemeldet und die Lehrerin sagte, ja, Mehmet, was ist jetzt? Jetzt habe ich kapiert. Darf ich nochmal? Ja, gut. Und dann ist er aufgestanden, hat sich in Position gestellt und hat gesagt, mein Vater hat Dönerstand. Weißt du? Die deutsche Sprache ist schwer. Ja, mit dem Witz wollte er einfach die Leute ein bisschen aufheitern. Aber ich dachte, es ist wirklich wahr. Man kann schon über so Kleinigkeiten mal stolpern. Und wie viel mehr gibt es in der Sprache, in der schweren Sprache, dass Leute da über etwas stolpern können, irgendwo ihre Probleme dann damit haben. Wenn wir einfach überlegen, unsere deutsche Sprache, sie hat drei bestimmte Artikel. Der, die, das. Die romanischen Sprachen, die haben in der Regel zwei. Und Englisch hat nur einen. Wir haben ja auch oft mit Amerikanern zu tun. Bei uns in der Gemeinde sind auch ein paar. Da sind welche, die sprechen perfekt Deutsch. Aber dann kommt's doch immer noch mal. Oh, der Wurstplatte war schon leer heute Morgen beim Frühstück. Ne? Weil irgendwie mit den Artikeln, das ist so ein Punkt, da stolpern viele Leute gern drüber. Weil die deutsche Sprache eben doch schwerer ist. Es gibt ja den Spruch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Also ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Man kann auch manchmal bei Übersetzungen so seine Probleme haben. dass man denkt, hey, das hätten sie auch besser übersetzen können. Bibelübersetzungen sind nichts anderes als Übersetzungen vom Wort Gottes aus einer alten Sprache, Hebräisch oder Griechisch. Das heißt, eine alte Sprache, eine alte Kultur, vor allen Dingen eine andere Sprache, in das Deutsche hinein. Und da gibt es zum Beispiel Wörter im Griechischen, sie weiß es, da gibt es 4 oder 5 verschiedene Wörter und wie in Deutsch haben wir ein einziges. Ja, was willst du da übersetzen? Übersetz dieses eine Wort, das wir haben. Sonst müsstest du das umschreiben, was mit dem griechischen Wort gemeint ist. Und wenn du das umschreiben willst, dann hast du nicht ein Wort, dann hast du mehrere Sätze. Und dann hast du nicht ein dickes Buch, dann hast du eine ganze Reihe nachher. Nein? Also versuchen die Übersetzer irgendwie das Wort zu treffen, das dem am nächsten kommt. Und dann gibt es dann schon manchmal so Stellen, wo man denkt, oh, das ist doch irgendwie unzureichend übersetzt. Im Original bedeutet das doch noch viel mehr. Und das ist auch der Grund, warum es immer wieder von unseren verschiedenen deutschen Bibelübersetzungen revidierte Fassungen gibt. Dass man entdeckt hat, ah, das müsste man nochmal besser übersetzen. Manche revidierte Fassungen sind auch nicht unbedingt eine Verbesserung, habe ich auch schon gemerkt. Trotzdem, ich habe also große Achtung vor den Bibelübersetzern. Das ist keine leichte Aufgabe, was die da vollbringen. Denn manche Worte sind wirklich sehr, sehr schwer zu übertragen. Die Wycliffe-Bibelübersetzer habt ihr bestimmt schon von gehört. Das ist ja auch eine Gruppe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Völkern, die es gibt, auch allen Stämmen, die Bibel zu bringen in ihrer Sprache. Was für eine Aufgabe. Das ist klar, dass sie das nicht schaffen. Deswegen haben sie sich gesagt, gut, aber wenigstens ein Teil der Bibel. Und dann gibt es von manchen Sprachen halt bisher auch nur ein Neues Testament. Oder vielleicht nur ein Johannesevangelium, weil man mehr noch nicht übertragen konnte in diese Sprache. Und dann gibt es einige Stammessprachen, da ist auch so schwer, die erstmal zu lernen, da reinzukommen. Da gibt es dann nur, noch nicht mal ein Johannesevangelium, nur ein Absatz oder ein Kapitel oder irgendetwas, ein kleiner Teil oder wenigstens eine entscheidende Aussage. Und ich weiß von einer Sache, die die Wycliffe-Bibelübersetzer mal erlebt haben, ich weiß gar nicht, wann das war, ist schon einige Jahrzehnte her, da hat man einen Indianerstamm auf den Aleuten, das ist die Inselkette, die vor Alaska liegt, entdeckt und gemerkt, die haben auch noch eine andere Sprache und man hat versucht, in die Sprache so ein bisschen reinzukommen und man hat sich überlegt, die sollen doch auch von der Liebe Gottes hören. Ist wahnsinnig schwer, man kann denen doch das Neue Testament, wie wollen wir das machen, da brauchen wir ja 100 Jahre, bis wir das übersetzt haben. Aber wenigstens eine Kernaussage. Psalm 23, der sagt doch so viel aus. Wunderbarer Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Und dieser ganze Psalm 23, das müssten wir doch hinkriegen, den in ihre Sprache zu übertragen, damit die Leute von der Liebe Gottes etwas mitbekommen. Ein guter Gedanke gewesen. Das Problem war nur, dass dieser Indianerstamm mit dem Begriff Hirte überhaupt nichts anfangen konnte. Die waren auf der gesellschaftlichen Stufe von Jägern und Sammlern immer noch. Die waren keine Nomaden. Die wussten nicht, wie das ist, Vieh zu halten. Mit Weiden. Was soll das sein? Gab es gar nichts in ihrer Sprache. Auch für Hirte gab es keinen Begriff in der Sprache. Na dann so nah wie möglich, damit sie es verstehen. Was haben sie denn an Worten in ihrer Sprache, die so ein bisschen mit Tier und Mensch und so zu tun haben? Und dann haben sie das gut wie möglich versucht zu übersetzen. Und als die Leute das dann mitgekriegt haben, haben sie Angst bekommen. Das darf nicht wahr sein. Das Wort Gottes kann ihnen doch nicht Angst machen. Das Problem war, sie haben dann übersetzt, der Herr ist mein Ziegenjäger. Er wird sein Ziel mit mir erreichen. Er legt mich auf den grünen Auen und schleift mich hinunter zum Wasser. Das war also genau das Gegenteil von dem, was die Aussage ist. Ne? Und also da merkt man, es ist unglaublich schwer zu übersetzen in eine andere Sprache hinein. Und ein Problem, und das ist eigentlich das, worum es heute Morgen auch gehen soll, das habt ihr bestimmt auch schon mehrfach gedacht, wenigstens die meisten von euch. Jesus hat in der Offenbarung an mehreren Stellen gesagt, siehe, ich komme bald. Das ist die deutsche Übersetzung. Siehe, ich komme bald. Und wir haben doch unter bald eine ganz bestimmte Vorstellung, oder? Eine kurze Zeitspanne, bis es soweit ist. Lang kann es nicht mehr dauern. Wir verbinden es in unserem Denken, mit unserer Sprache, immer mit Zeit. Muss eine kurze Zeit sein, kann nicht mehr lang sein. Wann kommst du endlich? Ich habe schon dreimal gerufen, ich komme bald. Ja, also jetzt demnächst, könnte man auch übersetzen. Ne? Im Griechischen könnte man das Wort sogar mit schnell übersetzen. Siehe, ich komme schnell, dass da steht. Ne? Ja, aber das kann doch nicht 1900 Jahre meinen, oder? Wir warten doch schon so lange. Und da haben wir auch unser Problem. Denn Sprache verbindet jede Kultur, jede einzelne Sprache auch immer mit etwas Vorgegebenem. Und wir verbinden zum Beispiel bald immer mit zeitlich schnell. Da kann nicht mehr lang dauern. Wir verbinden es immer mit Zeit. Petrus hat in prophetischer Vorausschau das schon irgendwie geahnt und hat geschrieben im zweiten Petrusbrief, dass ihr das wisst, in den letzten Tagen werden Spötter und Spötterei kommen und werden versuchen, euch zu verdrehen und fragen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Also schon, er hat schon gewusst, da werden einige kommen und sagen, ja bitte, wo ist er denn? Er hat doch gesagt, er kommt bald und er ist immer noch nicht da. Ne? Weil wir Menschen, gerade wir mit unserer Sprache und auch viele andere europäische Sprachen, das mit Zeit verbinden. Aber bald hat hier gar nichts mit der Zeit zu tun, wie wir sie haben, mit unserer Vorstellung von Zeit. Man konnte es einfach nicht mit einem besser geeigneten deutschen Wort übersetzen, man muss es erklären. Es hat nichts mit unserer Zeitvorstellung zu tun. Uns fehlt in der deutschen Sprache diese Komponente, diese heilsgeschichtliche Komponente. Wenn Jesus hier sagt, siehe, ich komme bald, oder sagt, siehe, ich komme schnell, dann meint er damit nicht Zeit, nicht Chronos, sondern er meint den heilsgeschichtlichen Zeitabschnitt. Gott hat nichts anderes mehr vorgesehen bis zu seiner Wiederkunft in seiner Heilsgeschichte. Wir müssen nicht auf irgendein besonderes Ereignis erst noch warten, das jetzt erstmal noch geschehen muss, bevor Jesus wiederkommen kann. Das ist das, was er damit ausdrücken wollte, wenn er gesagt hat, siehe, ich komme bald. Wir müssen nicht auf die letzte Zeit warten, wir leben bereits in der letzten Zeit. Er kann jeden Augenblick kommen, heißt das. Heilsgeschichtlich kommt keine andere wichtige Zeit mehr vorher. Es ist bereits die letzte Zeit. Kein anderes heilsgeschichtlich wichtiges Ereignis steht dem mehr davor, sondern Jesus kann jeden Augenblick kommen. Und trotzdem wollen wir doch gerne wissen, wann, oder? Ist doch so, wir würden es doch so gerne wissen. Aber Jesus hat da auch klare Aussagen gemacht. Im Markus-Evangelium schreibt er, Kapitel 13, da lesen wir, was Markus schreibt. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater allein. Und als Jesus nach seiner Auferstehung noch die Zeit mit den Jüngern zusammen war und sie vieles verstanden haben, was sie vorher nicht kapiert hatten, und es kommt dieser Augenblick des Abschiednehmens, die Himmelfahrt, da fragen die Jünger nochmal, Herr, wann wird das sein? Wann wirst du wiederkommen? Wann wird das sein? Und er sagt ihnen, Apostelgeschichte 1, Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Er klingt in dem Moment fast so ein bisschen wie eine Rüge, ne? Aber so ist er nicht. Er rügt uns nicht, sondern er liebt uns, er kennt uns. Den Text, den ich heute Morgen mit euch lesen möchte, den haben wir hier schon gesungen heute Morgen. Er steht in Johannes Kapitel 14 und wir lesen die ersten drei Verse miteinander. Johannes Kapitel 14, die ersten drei Verse. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus kennt uns und er weiß, wie es um uns steht. Er wusste auch, wie es bei den Jüngern ist. Wenn Jesus sagt, seid nicht bestürzt, dann können wir davon ausgehen, dass er gemerkt hat, dass sie bestürzt waren. Sonst hätte er es nicht sagen müssen. Er hat deutlich gemerkt, dass da Angst vorhanden ist. Wie wird alles weitergehen? Die Jünger haben ja miterlebt, was gelaufen ist. Sie haben miterlebt, dass Jesus angekündigt hat, wir gehen nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird leiden, wird in die Hände der Heiden übergeben werden und so weiter. Sogar Petrus ist hingegangen und hat gesagt, nein, Herr, niemals, das darf nicht passieren. Sie wussten, dass irgendetwas bevorsteht. Und sie haben auch mitbekommen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten alles andere als begeistert waren und irgendwie im Geheimen irgendetwas Böses geplant haben. Da war Angst da. Und Jesus hat sie jetzt in seinen letzten Reden auch noch vorbereitet. Und sie wussten, jetzt verändert sich etwas so massiv, so gewaltig. Da war Angst da, da war Bestürzung da. Und dass sie den Durchblick noch nicht hatten, das finden wir genau in dem Kapitel, von dem wir die ersten drei Verse gelesen haben. Denn er sagt ja dann weiter, ihr wisst, wohin ich gehe. Und eigentlich hätten sie es wissen müssen. Sie waren jetzt 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs und er hat ihnen erklärt, wie der Vater ist. Sie haben miterlebt, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Sie haben also etwas von Gottes Liebe hautnah mitbekommen. So wie kein anderer. 3 Jahre mit ihm unterwegs, ihn wirklich hautnah miterlebt. Ihr wisst, wohin ich gehe. Und Thomas sagt, nee, wie? Keine Ahnung, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Vers 5. Und wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat ihnen den Vater gezeigt, wie er ist und hat deutlich gemacht, ich bin der, den Gott geschickt hat, ihr wisst es doch eigentlich. Und zu ihm gehe ich wieder. Und die nächste Reaktion, die kam von Philippus und die war so ähnlich wie die von Thomas. Nee, wie? Kein Durchblick. Ne? Herr, zeig uns den Vater und dann genügt uns das. Klar hätte das genügt. Ne? Und Jesus antwortet, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wie sagst du dann, zeig uns den Vater? Es ist immer Auslegung, wenn man einen Text betont. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus vielleicht sogar in dem Moment ein bisschen frustriert war. Könnte ich mir gut vorstellen. 3 Jahre lang ihnen das alles gezeigt. Das ist so ähnlich wie du sagst vorher, ihr wisst um das alles und wir sagen, nee, keine Ahnung. 3 Jahre studiert und immer noch nicht mitgekriegt, um was es geht. Mein lieber Mann, was soll das für ein Zeugnis geben? Ne? Zeig uns den Vater, dann ist es okay. Und er sagt, hier, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, sagt Jesus. Sie hatten keinen Durchblick und sie hatten Angst. Deswegen kann Jesus sagen, seid nicht bestürzt, denn sie waren bestürzt. Und sie lebten, und das merkt man an dem, was sie weiter geredet haben und wie sie sich verhalten haben, bis zu seiner Auferstehung, sie lebten auch voll in diesen falschen traditionellen Erwartungen drin, die es damals im Judentum gab über den Messias. Da waren sie nicht frei von. Sie kannten das. Und sie hatten das irgendwie erwartet. Jetzt muss es doch kommen. Jedes Mal, wenn sie Jesus gefragt haben, wird das dann sein, dass du, wirst du jetzt Israel, das Reich wiederherstellen? Ne? Da kann man das wirklich erkennen, dass sie in diesen Vorstellungen gelebt haben. Wenn der Messias kommt, der räumt auf und der Thron Davids wird wieder neu errichtet. Dass die Propheten im Alten Testament noch mehr darüber sagen, was passiert, wenn der Messias kommt. Und dass man, wenn man ganz genau liest, auch feststellt, es gibt sogar 2 Abschnitte, wo er kommt. Ne? Einmal kommt er als der Dienende und einmal kommt er als der Herrschende. Einmal kommt er, um zu erlösen und einmal kommt er, um das Reich zu übernehmen. Das hat man damals so nicht gesehen. Man wollte das gerne zusammen sehen in einem und hat darauf gehofft, hat darauf spekuliert. Und das war so stark, dass man eben die Texte im Alten Testament dann offensichtlich auch nicht so genau gelesen hat. Jesus merkt, dass sie bestürzt sind und er sagt, seid nicht bestürzt. Bitte seid nicht bestürzt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und er macht auch deutlich, ich lasse euch auch nicht alleine. Auch wenn ich weggehe, ihr bleibt nicht alleine. Und er verkündet klar und deutlich, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht kennt, weil sie ihn nicht sieht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Das ist ein Stück weiter, die Verse 16 bis 18 in unserem Abschnitt. Er liebt uns. Er weiß, wie es um uns steht und er will bei uns sein. Und auch da, wo er sagt, ich gehe hin, dann sagt er gleich hinterher, Mensch, habt keine Angst. Habt keine Angst, ihr wisst ja eigentlich um all die Dinge. Und ich werde auch den Vater bitten und er wird euch den Geist geben, der als Beistand bei euch sein wird. Ihr werdet nicht alleine gelassen. Was für eine wunderbare Aussage. Und er geht drüber hinaus. Er macht deutlich, dass es eben nicht nur eine religiöse Gemeinschaft ist, sondern dass das, was da ist, dass das wirklich eine Liebesverbindung ist. Wenn wir Vers 23 in Kapitel 14 uns anschauen, dann merken wir das. Er sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus wohnt durch seinen Geist in uns. Und wir erleben seine Liebe. Wir leben in dieser Liebesbeziehung. Wir sind nicht allein, auch wenn wir ihn nicht sehen jetzt. Er ist da durch seinen Geist. Gegenwärtig in unseren Herzen. Er liebt uns. Ein Stück vorher, Vers 21, da macht es auch deutlich, wie wichtig diese Liebesverbindung zu ihm ist, wie entscheidend sie ist. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Er offenbart sich uns. Wie offenbart er sich uns heute? Ganz einfach, in der Beziehung, die wir mit ihm haben, wenn wir regelmäßig, wenn wir täglich in dieser Verbindung sind, zu ihm reden, beten also und sein Wort lesen, dann erleben wir, wie er zu uns redet. Dann offenbart er sich in seinem Wort uns, als Beispiel. Das ist ja immer die Frage, was wir suchen, was ein Mensch sucht. Wenn jemand, der sowieso zweifelt und nicht an Gott glaubt, die Bibel in die Hand nimmt, dann kommt meistens raus, naja, es ist halt ein altes religiöses Buch mit Erzählungen drin. Mehr ist es für ihn nicht. Ne? Vielleicht drückt es sich sogar noch härter aus, aber mehr ist es einfach für ihn nicht. Und jemand, der Gottes Liebe erlebt hat, der nimmt das Buch in die Hand und stellt fest, Mensch, das habe ich bei keinem anderen Buch erlebt. Das ist wirklich lebendig. Da begegne ich ihm in jeder Zeile. Da kann er zu mir reden. Wo ist das so? Du kannst begeistert sein von einem Buch, weil der Schriftsteller sehr gewandt ist in der Sprache, vielleicht fesselnd erzählen kann und die Geschichte ist interessant. Oder du kannst ein Buch lesen über ein bestimmtes Thema, das dich sowieso interessiert. Und du sagst, ja, der Mann hat recht, ich bin überzeugt, der hat eine richtige Aussage hier gemacht. Ne? Klasse, prima Buch. Ne? Aber das ist was anderes. Dir begegnet er wirklich. Er offenbart sich dir mit all seiner Liebe. Wahrhaft ein lebendiges Buch. Er ist gegenwärtig auf jeder einzelnen Seite. Und er macht deutlich, wenn wir nochmal weitergehen in dem Kapitel, in Vers 27, dass er uns seinen Frieden gibt, weil er uns liebt. Es gab da diese Erwartung, ich bin eben schon mal darauf eingegangen, im Judentum damals. Jesus war auch nicht der einzige Rabbi, der mit Jüngern durchs Land gezogen ist. Vor ihm und auch nach ihm gab es jede Menge andere und da gab es auch etliche drunter, die behauptet haben, sie wären der Messias und die dann Leute aufgestachelt hatten zu einer Revolte. Und es kommt an einer Stelle ja auch mal ein bisschen vor, als der Hohe Rat sich darüber berät, was sie mit Jesus tun wollen, dass da Angst ist. Ja, am Ende, was ist dann, sagt der Kaiphas, dann kommen die Römer und zerstören unser ganzes Volk. Nein. Weil irgendwie Leute aufgebracht sind, aufgeputscht, total enthusiastisch und dann wollen sie eine Revolte machen gegen die Römer und dann kommen die mit all ihrer Macht und zerstören unser ganzes Volk. Deswegen ist es besser, einer stirbt, als wie dass das ganze Volk stirbt. Das ist diese Stelle, in der Kaiphas das im Hohen Rat sagt. Da war jede Menge von Erwartungen und auch falschen Messiasen, jede Menge. Und es war immer die Erwartung, wenn der Messias kommt, als erstes vertreibt er die Macht, die unser Land okkupiert hat, die Römer. Wir waren mal ein eigener Staat unter Gottes Führung. Und was sind wir heute? Nur ein Teil einer römischen Provinz, nicht mehr. Die müssen erst mal raus, als allererstes. Das war so die Vorstellung, die da war. Wenn der Messias kommt, er wird die Römer vertreiben. Ja, und wie wird er das machen? Er wird natürlich eine riesige Armee bilden und wird die dann vertreiben, auch wenn die in der Minderheit ist. Aber er wird das schaffen, denn er ist ja der Gesalbte Gottes. Also erstmal Krieg. Das war die Vorstellung, die da war. Das wussten die Leute ganz genau. Und dann sehen sie Jesus mit so vielen Zeichen, da werden Kranke gesund, er verkündet und man stellt fest, Mensch, so eine Verkündigung, die ist mit Vollmacht. Das hat keiner unserer Schriftgelehrten. Aber dann redet er von Frieden und Liebe. Auch gegen die Römer? Das kann doch nicht sein. Wenn der Messias kommt, der wird eine Armee aufstellen, der wird erstmal die Römer raustreiben. Das war so die Vorstellung. Und da war der Bruch im Denken von vielen Leuten Jesus gegenüber, weil Jesus nicht den Krieg gegen die Römer gepredigt hat. Er ist nicht gekommen, um Krieg anzuzetteln und die Römer zu vertreiben. Die Vorstellung war, wenn er das dann gemacht hätte, Messias, wenn die Römer raus sind aus dem Land, dann wird der Thron Davids wieder errichtet. Und es kommt die alte Glorie von David und Salomo zurück. Das wird der Messias tun. Also merkt euch, das waren nicht einfach Spinnereien. Das haben wir ja im Alten Testament auch, dass der Thron Davids wieder aufgerichtet wird. Ja? Nur eben beim genauen Lesen, wenn Gott auch zu uns redet durch sein Wort, wenn wir das klar sehen, die Augen nicht zugebunden sind, sondern wir erkennen, was drinsteht, dann merken wir, es ist die Rede von dem Messias als dem Knecht, der kommt und sein Leben lässt. Und es ist die Rede von dem Messias, der den Thron Davids aufrichtet. Und man kann erkennen, das sind eigentlich zwei Ereignisse mit der gleichen Person. Und das hat man nicht gesehen. Man hat viel lieber den Thron Davids sehen wollen, ne? Dass der aufgerichtet wird. Und vor allen Dingen, er wird Frieden bringen dann. Frieden wird ausgehen von Jerusalem durch den Messias. Frieden in alle Welt hinein. Auch das ist Verheißung im Alten Testament. Und das war die Vorstellung, die da war. Erstmal die Römer weg, Thron Davids wieder aufgerichtet und dann Frieden für die ganze Welt. Ja, aber es scheiterte bei der Geschichte mit den Römern schon, ne? Weil Jesus nicht den Krieg gepredigt hat. Und man hat übersehen, was im Alten Testament steht. Und das ist bis heute so. Wir hatten einmal in Darmstadt, Bob Thomason ist ja auch einigen bekannt, wir hatten uns mal eingeladen zu einem Abend, das war mit israelischer Musik und da war eine jüdische Musikerin, die hat Klezmer-Musik gespielt, das ist diese Musik mit Klarinette und so weiter, ne? Und die hat dann zwischen ihren Stücken auch immer ein bisschen was erzählt über die jüdische Kultur und Tradition und so weiter und so fort. Haben alles Mögliche erfahren über koscheres Essen und lauter solche Sachen. Und dann fing sie auch an und hat erklärt, der Unterschied, die Juden wissen, der Messias ist noch nicht da. Und sie kann erklären, warum nicht, weil es steht eindeutig drin, wenn der Messias kommt, dann wird Frieden sein. Ja, und wo ist der Frieden in der Welt? Seht ihr irgendwo den Frieden? Also kann er noch nicht gekommen sein. Zack, bumm, das war die kurze Erklärung, ne? Und auch genauso übersehen, wie das im Judentum übersehen wird heute. Die Propheten im Alten Testament sagen, er kommt zweimal. Er kommt, um zu erlösen und er kommt, um den Thron Davids aufzurichten und der Welt sein Friedensreich zu bringen. Aber Frieden hat er vorher schon gebracht, für die, die ihm nachfolgen. Ja, ich sehe auch den Frieden in der Welt heute nicht. Das ist gar nicht schwer, du brauchst bloß in die Nachrichten gucken. Na, dann siehst du, dass da kein Frieden ist in der Welt. Das ist irgendwie so eine blauäugige Vorstellung. Davon ist in der Bibel nicht die Rede. Jesus sagt, dass unheimlich viel Leid in dieser Welt sein wird. Er hat das angekündigt, dass wir uns darauf einstellen. Aber er hat uns auch seinen Frieden gegeben. Das, was ich sehe, sind nämlich Menschen, die Frieden haben. Frieden in ihrem Herzen, heute schon. Dass es einmal ein Friedensreich geben wird, ja, das ist wahr, das wird kommen. Es ist jetzt noch nicht da. Frieden hat er uns gegeben. Frieden, der anders ist als das, was die Menschen sich vorgestellt haben, der nicht so global ist, sondern jeden Einzelnen in seinem Herzen betrifft. Jesus sagt hier in Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Er gibt uns Frieden. Frieden ist in unseren Herzen, regiert in unserem Leben, durch sein Innewohnen in unseren Herzen. Dadurch haben wir Frieden. Gail Irwin hat das mal sehr schön ausgedrückt, diese ganze Erwartungshaltung, dass Frieden kommt und wie der Frieden kommt, mit irgendwelchen Verhandlungen und so weiter und so fort. Ja, Das ist immer so eine Oberfläche. Gucken wir uns doch die Weltpolitik an. Alle Friedensverhandlungen in irgendeiner Krisensituation sind oberflächlich. Man hofft damit, wenn doch alle vernünftig denken, dann müssten sie doch jetzt Frieden halten. Das ist meistens so die Grundlage, die da ist. Besonders wenn es zwischen verschiedenen Kulturen geht. Wenn wir uns heute zum Beispiel Israel anschauen, die sogenannte Roadmap, die Amerikaner und Europäer mit Israel und den Palästinensern vereinbart haben. Das baut auf unserem europäischen Denken, von der griechischen Philosophie beeinflusst. Man sagt, man kann doch einen Standpunkt, These, Antithese, und daraus machen wir eine Synthese. Man kann doch vernünftig denken. Man kann doch irgendwie zu einem Punkt kommen, die machen ein paar Abstriche und die machen ein paar Abstriche und dann finden wir uns in der Mitte zusammen und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Dann ist doch alles erreicht. So würden wir wahrscheinlich ticken und da klappt es aber auch nicht. Das wissen wir ja auch, wenn wir die europäische Geschichte hineinschauen. Aber eine andere Kultur, die ticken erst recht nicht in dieser Weise. Und deswegen, da kannst du einseitig die Siedlungen abbauen. Das heißt nicht, dass die anderen aufhören zu bomben. Das wird weitergehen. Und dann wird von der anderen Seite auch wieder irgendwas passieren. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Frieden schaffen wir Menschen nicht. Wir dürfen Hoffnung haben auf Frieden, ja. Uns einsetzen mit den Mitteln, die wir als Möglichkeit haben. Aber zu erwarten, dass es dann umfassend Frieden wird, das ist blauäugig. Nein, Frieden kommt, das hat Gail Irwin mal gesagt, wirklicher Frieden ist nur da, wo der Fürst des Friedens in eine Situation oder in ein Menschenleben hineingebeten wird. Und wer ist der Fürst des Friedens? Jesus. Da, wo er hineinkommt, da schenkt er seinen Frieden. Da ist Frieden für diese Menschen oder für diese Situation wirklich da. Wirklicher Frieden ist mit dem Fürst des Friedens verbunden, kann nicht von ihm getrennt sein. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Jesus kennt die Seinen. Er hat die Jünger genau gekannt. Deswegen konnte er sagen, Jungs, seid nicht bestürzt. Nehmt das jetzt wirklich zu Herzen. Ich gehe hin, ich gehe zum Vater. Aber ich lasse euch nicht alleine, ich gebe euch den Heiligen Geist. Er ist bei euch, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und ich werde mit dem Vater durch ihn in euch wohnen, in euren Herzen, werde bei euch sein. Und, er sagt, ich werde wiederkommen. Ist uns klar, dass das eigentlich jeden Augenblick geschehen kann? So wie ich am Anfang sagte, dass wir das Wort bald in unserer Sprache ja immer mit Zeit verbinden. Aber eigentlich ist es hiermit gemeint, da kommt nichts mehr anderes dazwischen heilsgeschichtlich. Wir leben bereits in der letzten Zeit. Und deswegen kann auch Jesus das sagen, das haben die Evangelisten aufgeschrieben, deswegen kann Paulus oder Petrus darauf hinweisen, dass uns klar wird, es ist wirklich letzte Zeit. Seid gerüstet darauf. Macht euch bereit, es wird passieren, irgendwann. Wir wollen immer gern wissen, wir sind Menschen, wir sind neugierig, wir wollen wissen, wann wird's denn sein? Ach ja, ich hätte es ja auch gerne, aber wann denn? Wir warten doch schon so lange. Es kann jeden Augenblick der Fall sein. Wir sollen jetzt nicht da wie gelähmt, wie das Kaninchen vor der Schlange dastehen und die Nachrichten angucken. Oh, was ist da? Wieder ein Bombenanschlag. Oh, jetzt wird es bald soweit sein oder sowas. Oder was kommt jetzt als nächstes oder all diese Dinge. Aber uns schon bewusst machen. Jesus hat an einer Stelle auch mal deutlich gesagt, seinen Jüngern, am Feigenbaum, dann könnt ihr ein Gleichnis lernen. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, dann erkennt ihr doch alle, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Es ist interessant, dass im Alten Testament, wenn vom Feigenbaum die Rede ist, in der übertragenen Weise immer von Israel die Rede ist. Also wenn wir etwas haben in der Weltgeschichte, was uns zeigt, dass das Ende der letzten Zeit wahrscheinlich wirklich ganz, ganz nahe ist, dann ist es Israel. Jahrhundertelang hat man in der Theologie die Meinung vertreten, ja, wenn von Israel Verheißung auf die Zukunft irgendwie die Rede ist, dann kann damit nur das neue geistliche Israel gemeint sein, weil Israel gibt's ja nicht mehr. Jahrhundertelang wurde das immer auf die Christen, das neue geistliche Israel bezogen, alle Verheißungen, die Israel betreffen. bis 1948. Denn da waren fast 1900 Jahre nach der Auflösung Israels plötzlich wieder ein Staat da und wieder jüdische Menschen in dem Land der Verheißung, in dem schon Abraham, Isaak und Jakob gelebt haben und haben dort wieder einen Staat gebildet. 1948. Das ist auch interessant. Das ist 5 Jahre nach der Endlösung der Judenfrage gewesen. 1943 haben die Nazis bei der Wannsee-Konferenz zusammengesessen, haben überlegt, wie sie die Juden komplett ausrotten können. Und nur 5 Jahre später gibt es nach 1900 Jahren plötzlich wieder einen Staat, der Israel ist. Und die Nachkommen leben dort wieder, bauen ihren eigenen Staat. 1967 war Jerusalem wieder vereinigt. Und es gibt im Alten Testament eine Verheißung, die Wüste wird wieder blühen. Ich weiß von einem älteren Bruder, der ist leider gestorben, der hat früher schon Reisen gemacht, hat viele Bilder aufgenommen aus dem Heiligen Land, die Stätten der Bibel, ne, und auch Vorträge gehalten. Der war noch zu britischer Zeit, als die noch das Mandat hatten im Heiligen Land, in einigen Gebieten. Und dann später, als der Staat Israel gegründet war und schon viele Jahre existierte, hat er auch immer noch Reisen dahin gemacht. Und der hat mal erzählt, man kann es kaum erklären, man müsste einfach Bilder zeigen. Leider hat er nicht Bilder von allem gehabt. Er hat gesagt, da war wirklich Wüste. Das sah trostlos aus. Steppe. Und heute, sagt er, sieht fast aus wie der Garten Eden. Ne? Pflanzen und Bewässerungssysteme ausgeklügelt, damit Pflanzen dort wachsen. Da ist alles grün und wunderbar und schön. Und er hat gesagt, also da erfüllt sich etwas, was im Alten Testament steht, wo es heißt, die Wüste wird wieder blühen. Ne? Gott hat seinen Segen darauf gelegt. Also wir haben schon etwas, wo wir erkennen, es ist nicht mehr lange. Wir wissen nicht wann. Ich kann euch auch nicht sagen, wann Zeit und Stunde. Ob dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, kann in den nächsten 2-3 Minuten passieren. Kann auch erst übernächstes Jahr sein oder in was weiß ich wie vielen Jahren. Aber es ist nahe dran. Sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns dessen bewusst? Ich habe manchmal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in der Gemeinde, einen Vortrag oder in der Predigt, manchmal so das Gefühl aus dem Gespräch mit Leuten, die genau ihre Planungen haben, was sie alles machen wollen und wie sie es machen wollen. Ach, da haben wir noch Zeit, das machen wir dann und dann und so weiter und so fort. Dass man zwar weiß, es steht in der Bibel und wir glauben dran und wir hoffen ja drauf, aber machen wir uns das bewusst? Wirklich in unserem Alltag? Es kann jeden Augenblick passieren, dass er kommt. Dass die letzte Posaune erschallt. Auch so ein Beispiel mit der Sprache. Die letzte Posaune meint hier nichts anderes als die Posaune, die ruft. Ne? Also die beim Militär oder so gab es ja auch irgendwelche Signale, die geblasen wurden früher. Ne? Das ist so der Gedanke, der da drin steht. Die seinen zusammenruft, um mit ihm zu gehen. Es kann jeden Augenblick passieren. Ja. Was sollen wir machen? Nicht mehr planen? Sagen, ach gut, dann stellen wir jetzt alle Aktivitäten ein, versammeln uns nur noch hier im Saal und warten darauf, dass der Herr kommt, dass er uns hier im Gebet vorfindet, einträchtig beisammen? Nein. Von Martin Luther wird jedenfalls gesagt, er hätte das behauptet. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass er es geschrieben hat. Dann ist es wirklich von ihm. Die Frage, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und damit wollte er eigentlich ausdrücken, auch wenn ich das weiß, ich bleibe an der Arbeit. Er soll mich arbeitend finden, er soll mich aktiv finden, wenn er wiederkommt. Das sollen wir tun. Sind wir uns dessen bewusst, Jesus kommt wieder? Letzte Zeit, die letzte Zeit, von der die Rede ist in der Bibel, die hat angefangen mit der Gründung der Gemeinde. Die hat angefangen, als Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Das ist heilsgeschichtlich der Beginn der letzten Zeit. Wir leben seitdem in der letzten Zeit, seit über 1900 Jahren. Aber jetzt kommt auch wirklich irgendwie das Ende der letzten Zeit. Das merken wir daran, dass es Israel wieder gibt. Gott ist an der Arbeit. Auch wenn Menschen alles dran gesetzt haben, dass das nicht passiert. Er hat seine Ziele immer erreicht, denn er ist der Entscheidende. Und er steht kurz davor. Wie gesagt, dieser Sommer ist nicht so der Sommer, wie man ihn sonst so kennt, ne, hier in Mitteleuropa. Das hat bei uns den Vorteil, wir haben 2 Wassertonnen im Garten, wo wir das Regenwasser sammeln für den Garten, für die Pflanzen. Und da haben wir jetzt in letzter Zeit immer genug, ne, weil es so viel geregnet hat. Und mir ist mal aufgefallen, wenn es da so richtig regnet, und ich habe mal geguckt, ist der Überlauf auch in Ordnung, geht es dann über in die zweite Tonne oder läuft da was über? Wenn es dann so hart ist, dass du merkst, Mensch, die Tonne ist ja schon voll, aber es ist noch nicht übergelaufen, dann bildet sich manchmal oben am Rand fast so eine Wasserblase, ne? Also das Wasser ist schon ein klein bisschen höher wie der Rand, das bildet schon so eine Blase und du weißt, jetzt wird's jeden Augenblick wird die Blase platzen und dann läuft's über. Ich glaube, wir sind in der Phase heilsgeschichtlich. Die Tonne ist voll und da hat sich die Wasserblase gebildet und jetzt kann es jeden Augenblick passieren, dass diese Blase platzt und das Wasser überläuft. Es kann jeden Augenblick passieren, dass Jesus kommt. Machen wir uns das ruhig bewusst für unseren Alltag, für unser ganzes Leben in der Nachfolge. Denn das ist es doch eigentlich, was wir uns auch wünschen, dass er endlich letztlich zu seinem Ziel kommt. John Corson hat das mal sehr schön ausgedrückt. Ich glaube, das hat er bei einer Hochzeitsfeier, wo er das Brautpaar trauen sollte, erzählt. Er hat gesagt, die jüdische Tradition bei einer Hochzeitsfeier, die ging über mehrere Tage hinaus. Und da gab es diese Phase, wo Braut und Bräutigam verheiratet waren und erstmals zusammen waren. 7 Tage lang. Und dann kam die große Feier für die ganze Verwandtschaft und die Freunde und die Leute aus dem Dorf oder wo immer das war. Das war dann der Abschluss. Die große Feier war der Abschluss dieser ganzen Hochzeitsfeierlichkeit. Sie wurden getraut und dann waren sie 7 Tage für sich. Und dann kam die große Feier. Das ist altjüdische Hochzeitstradition. Und er sagte, wahrscheinlich auch im Zusammenhang, als er diese Trauung gehalten hatte, hat er gerade in der Gemeinde die Offenbarung durchgenommen. Und er sagte, Jesus kommt und holt seine Braut und ist 7 Jahre mit ihr zusammen. Während da, wo sie rausgenommen wurde, wo niemand mehr, der zu seiner Braut gehört, ist, das größte Chaos der Geschichte läuft. Und dann kommt er wieder und dann ist das große Fest und dann beginnt sein Friedensreich. Machen wir uns das bewusst, er kommt. Er kommt wirklich. Es ist nicht, wie Petrus auch befürchtet hat und viele ja auch denken, naja, komm, 1900 Jahre schon, ne? Also wie könnt ihr noch daran glauben? Nein, gerade mit Israel sehen wir doch, dass Gott das tut, was er sich vorgenommen hat. Und er kommt. Was sollen wir tun? Nicht bestürzt sein, nicht von der Länge der Zeit, nicht von den Schreckensnachrichten uns bestürzen lassen. Beten, wirklich in der Gemeinschaft mit ihm, der uns liebt, der in uns wohnt, ganz bewusst leben, jeden Tag. Beten und Bibel lesen. Klingt so einfach, sagt man den Kindern in der Sonntagsschule immer. Bet jeden Tag und liest die Bibel jeden Tag. Das brauchen wir aber genauso. Das brauchen wir, denn er begegnet uns. Er offenbart sich uns in seinem Wort. Der in unseren Herzen wohnt. Mit ihm ganz bewusst Gemeinschaft haben. Das ist das, was wir tun sollen. In seiner Liebe, in seinem Frieden. Leben, handeln in seiner Liebe und in seinem ganzen Wesen, das in uns mehr und mehr Gestalt gewinnt, arbeiten bis zur allerletzten Sekunde. Und immer mit seinem Kommen rechnen, denn er erfüllt das, was er verheißen hat. Ein abschließendes Wort von Petrus aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Da schreibt Petrus, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Etwas, was ich mache und was ich auch jedem anderen empfehle, ist, mach dir bewusst, er kommt, das kann jeden Augenblick sein. Und jeder von uns hat liebe Menschen, für die er betet, die den Weg noch nicht gefunden haben. Betet intensiv für die, dass sie dabei sind. Er kommt. Und dass es noch andauert ein bisschen, dass es noch nicht geschehen ist, obwohl es schon 1900 Jahre her ist, das liegt wirklich daran, dass die, die gerettet werden sollen, alle noch dazukommen. Aber wisst ihr, was passiert ist, wenn der Letzte dazugekommen ist? Weg sind wir. Glaubt ihr das? Amen. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du der Souveräne bist, der alles in seinen Händen hält. Und in deiner umfassenden, allmächtigen Weisheit hast du den entscheidenden Augenblick festgelegt. Herr, und auch wenn wir Menschen immer wissbegierig sind und alles genau wissen wollen, Herr, wir vertrauen darauf, dass du das alles sowieso richtig gemacht hast und dass es auch nicht notwendig ist, dass wir alle Einzelheiten wissen. Aber wir haben deine Liebe und deshalb vertrauen wir dir. Und deshalb, Herr, wir freuen uns darauf, dass du kommst. Herr Jesus, bitte komm bald. Das ist das, was am Ende deines Wortes in der Offenbarung auch steht. Der Geist und die Braut, sie sprechen, ja, komm, Herr Jesus. Herr, und das ist auch unser Anliegen. Wir wünschen uns, dass du kommst. Und Herr, wir bringen dir all die Menschen, die uns wichtig sind, die dich noch nicht erlebt haben, dass sie dich kennenlernen, dass sie deine Liebe und deinen Frieden für ihr Leben erfahren und dass sie Anteil haben an deinem Reich, dass sie Teil deiner Braut sind. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns hier nicht allein zurückgelassen hast. Du hast uns deinen Geist gegeben, dein Wort, du wohnst in uns. Du hast uns deine Verheißung gegeben, dass du kommst. Hilf uns, Herr, dass das auch wirklich in unserem Bewusstsein, auch im Alltag, eine feste Größe ist. Diese Freude und diese Erwartung, du kommst in all deiner Herrlichkeit und holst deine Braut zu dir. Danke für deine Liebe, Herr. Amen.